Es begab sich aber zu der Zeit, dass ein Gebot von dem Kaiser Augustus ausging, dass alle Welt geschätzt würde. Und diese Schätzung war die allererste und geschah zur Zeit, da Quirinius Statthalter in Syrien war. Und jedermann ging, dass er sich schätzen ließe, ein jeglicher in seine Stadt. Da machte sich auf auch Josef aus Galiläa, aus der Stadt Nazareth, in das judäische Land, zur Stadt Davids, die da hieß Bethlehem.
Vertraute Worte, oder? Romantisch. Das erwartet man zu Weihnachten. Und doch war Weihnachten gar nicht so romantisch. Tannenbaum, Kerzenlicht, trautes Familienglück. Die Geburt Jesu vor 2000 Jahren war ganz anders. Gott kommt und bringt Licht in unsere Dunkelheit und in die Dunkelheit dieser Welt und beschenkt uns damit. Und das wollen wir ein bisschen näher anschauen. Das Licht, das Jesus bringt und die Dunkelheit, die es auch gab und die es gibt. Wir werden drei Ereignisse anschauen. Wir werden sehen, dass Weihnachten von Gott anders gemeint ist, als wir das oft so erleben. Wir werden sehen, dass Gott anders ist. Und wir werden sehen, dass wir anders werden, wenn wir diesem Gott begegnen. Als erstes Maria. Gott richtet seinen Blick auf ein junges Mädchen in Nazareth in Galiläa, ein unbedeutendes, verschlafenes Nest, eine unbedeutende Frau. Das Leben spielte woanders, religiöse Fragen wurden in Jerusalem diskutiert und da brummte die Wirtschaft, das war eine Weltstadt, da tobte das Leben, wenn man was Interessantes suchte, dann dort. Dort war das Geld, dort war der Spaß, dort gab es was zu erleben. Aber Nazareth, was kann aus Nazareth Gutes kommen, sagte mal jemand. Undenkbar. Gott denkt anders. Gott ist anders.
Als Elisabeth im 6. Monat schwanger war, sandte Gott den Engel Gabriel zu einer unverheirateten jungen Frau, die in Nazareth, einer Stadt in Galiläa, wohnte. Sie hieß Maria und war mit Josef, einem Mann aus dem Hause Davids, verlobt. Maria war noch unberührt. Sei gegrüßt! Dir ist eine hohe Gnade zuteil geworden, sagte Gabriel zu ihr, als er hereinkam. Der Herr ist mit dir. Maria erschrak zutiefst, als sie so angesprochen wurde und fragte sich, was dieser Gruß zu bedeuten habe. Da sagte der Engel zu ihr, du brauchst dich nicht zu fürchten, Maria, denn du hast Gnade bei Gott gefunden. Du wirst schwanger werden und einen Sohn zur Welt bringen. Dem sollst du den Namen Jesus geben. Er wird groß sein und wird Sohn des Höchsten genannt werden. Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Stammvaters David geben. Er wird für immer über die Nachkommen Jakobs herrschen und seine Herrschaft wird niemals aufhören. Wie soll das zugehen? Fragte Maria den Engel. Ich bin doch gar nicht verheiratet. Er gab ihr zur Antwort, der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kräfte des Höchsten wird dich überschatten. Deshalb wird auch das Kind, das du zur Welt bringst, heilig sein und Sohn Gottes genannt werden. Und er fügte hinzu, auch Elisabeth, deine Verwandte, ist schwanger und wird noch in ihrem Alter einen Sohn bekommen. Von ihr hieß es, sie sei unfruchtbar und jetzt ist sie im 6. Monat schwanger. Denn für Gott ist nichts unmöglich. Da sagte Maria, ich bin die Dienerin des Herrn. Was du gesagt hast, soll mit mir geschehen. Hierauf verließ sie der Engel.
Wer wird bei uns beachtet? Wer ist angesehen? Der es zu was gebracht hat, der was hat, der Geld auf dem Konto hat, ein Haus, ein teures Auto, weite Reisen. Was passiert nach Weihnachten? Welche Gespräche finden dann statt und Vergleiche? Wer hat was bekommen? Welche Geschenke? Wenn du was hast, bist du interessant, bist du gebildet, hast du was an deinem Ort oder auch in deinem Beruf zu etwas gebracht, dann hört man auf dich. Und wenn du damit nicht punkten kannst, dann doch wenigstens dadurch, dass du kreativ bist und witzig und Stimmung machst und alles sich um dich dreht. Wer bin ich, wenn ich das alles nicht vorweisen kann? Wer bist du? Ein kleines Licht in dieser Welt, unbeachtet, ohne Einfluss, ohne Freunde, allein. Die Botschaft von Weihnachten ist, und in Bezug auf Maria, Gott sieht dich. Er sieht Menschen anders an. Er hat andere Maßstäbe als die Menschen um uns herum, auch als ich sie habe. Wir müssen nicht groß sein in dieser Welt, um von ihm beachtet zu werden. Wir müssen nicht groß sein, um für ihn und für andere Menschen entscheidend wichtig zu sein. Gott ist anders. Er sieht dich in deiner Situation. Und wenn du denkst, dass keiner dich beachtet und ganz unbedeutend bist, dann stimmt das bei Gott nicht. Also Maria, die zweite Situation, sie bekommt ihren Sohn im Stall in Bethlehem. Wo sucht man einflussreiche Menschen? Ein Star, ein Idol, einen, der mal regieren soll? Natürlich im Palast, oder? Die studierten Männer, die dem Stern von Bethlehem folgen, die fragen natürlich zuerst im Königspalast, ob hier der neugeborene König geboren wurde. Aber er war da nicht zu finden. Ein Stall ist sein Geburtshaus. Kein Raum für Maria und für Josef. Kein Platz für den Retter dieser Welt. Kein Kinderbett. Also nahm man eine Krippe. Kurz vorher hatten noch Tiere ihr Futter daraus gefressen. Jetzt liegt Jesus darin. Also ganz ärmlich wird er geboren. In Bethlehem stand diese einfache Unterkunft, so wie es Jahrhunderte vorher angekündigt worden war. Eine kleine Stadt in der Nähe von Jerusalem. Dort musste Josef mit seiner hochschwangeren Verlobten hinreisen. Und dann hörten sie nur, kein Platz.
So ging jeder in die Stadt, aus der er stammte, um sich dort eintragen zu lassen. Auch Josef machte sich auf den Weg. Er gehörte zum Haus und zur Nachkommenschaft Davids und begab sich deshalb von seinem Wohnort Nazareth in Galiläa hinauf nach Bethlehem in Judäa, der Stadt Davids, um sich dort zusammen mit Maria, seiner Verlobten, eintragen zu lassen. Maria war schwanger. Während sie nun in Bethlehem waren, kam für Maria die Zeit der Entbindung. Sie brachte ihr erstes Kind, einen Sohn, zur Welt, wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Futterkrippe, denn sie hatten keinen Platz in der Unterkunft bekommen.
Keine optimale Umgebung, eine beschwerliche Reise, hochschwanger, weniger als eine einfache Unterkunft, Grund genug zu schimpfen. Auf die Politiker, die Römer, die sie zur Reise zwangen, auf die Ausbeutung durch die Steuern, die sie erheben wollten, auf die überfüllte Stadt, auf die Ablehnung der Einheimischen in Bethlehem und überall die gleiche Botschaft, kein Platz für euch, kein Platz für dich. Und wo ist Gott in dieser Situation? Auf ihn könnte man auch schimpfen. Da macht er ein so großes Versprechen. Dein Sohn wird groß sein und wird Sohn des Höchsten genannt werden. Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Stammvaters David geben. Und dann läuft alles schief, anscheinend zumindest. Ich bin sicher, dass mancher von euch dasselbe Gefühl hat. Es gibt keinen Platz für mich. Und mancher fühlt das in der eigenen Familie. Viele können das aus ihren Schulklassen berichten. Manche sind in und manche sind out. Manche werden auch gemobbt oder ausgegrenzt, ausgelacht, gedemütigt. Kein Platz für dich. Mancher kennt das aus seinem Ort und mancher kennt das sogar aus seiner Gemeinde. Kein Platz für mich. Ich werde nicht beachtet. Vielleicht sogar gemieden, andere sind Mittelpunkt, aber ich, was soll ich in einer Jugendgruppe oder in einer Gemeinde, in der mich keiner beachtet? Ihr Leiterinnen und Leiter von Jugendgruppen, habt ihr das im Blick, dass es Leute gibt, die eigentlich gerne zu euch kommen und die das Gefühl haben, kein Platz für mich? Ihr, die ihr euer Zuhause in diesen Gruppen habt, seht ihr auch die, die kein Zuhause finden bei euch? Ich habe mit jungen Leuten gesprochen und gebetet, die geweint haben und gesagt, ich habe keinen Platz. Wenn ich komme, es ist egal. Andere stehen im Mittelpunkt. Ich habe mit Leuten im mittleren Alter gebetet, die sagen, ich kann nicht mithalten. Kein Platz für mich. Und mit alten Leuten habe ich auch gebetet, die gesagt haben, ich bin einsam. Kein Platz. Jesus verlässt sein Zuhause, um sich uns zuzuwenden. Und Weihnachten sagt uns, Verlass, hört mal auf, euch zueinander zu wenden und wendet euch nach außen und guckt auf die, die keinen Platz haben. Und trotzdem gilt, für euch, die ihr das Gefühl habt, keinen Platz, mittendrin führt Gott seinen Plan durch. Die äußeren Umstände sind kein Zeichen dafür, dass Gott nicht da ist. Oder dass er gerade mit was anderem beschäftigt ist. Gott ist mitten in diesen schwierigen Verhältnissen, die sich keiner gewünscht hat. Er setzt seinen Plan um. Er kommt nicht zu den Reichen. Er kommt nicht zu den Privilegierten, nicht zur Elite. Er taucht ein in die Armut und in die Einsamkeit dieser Welt. Er wird einer von uns, einer wie du und einer wie ich. Er wird sogar geringer und kleiner als die meisten von uns. Keiner von uns ist so klein, keiner so gering, keiner ist so unbedeutend, dass Gott an ihm vorbeigehen würde. Weihnachten ist ganz anders, als wir das feiern. Und Gott ist ganz anders, als wir das denken. Und jetzt hören wir von jemand, die das so erlebt hat, dass Gott sie sieht.
Genau. Das hier ist Christa. Die hat was Tolles erlebt und sie hat eben auch erlebt, dass Gott nicht an ihr vorbeigegangen ist. Ganz normaler Mensch aus ganz normalen Verhältnissen. Christa, du bist 23 Jahre alt und du hattest das Privileg, ein Jahr in Kalifornien verbringen zu dürfen. Und zwar hast du da eine Bibelschule der Bethel Church besucht. Und du durftest erleben, dass Gott dich übernatürlich versorgt. Kannst du das ein bisschen konkretisieren?
Ja, erstmal ganz einfach zu den Fakten. Erstmal habe ich mit Hängen und Würgen so gerade die Schulgebühren bezahlt, mit dem Rest, was ich auf dem Konto hatte und mit der Belastung meiner Kreditkarte. Und bin aber so guten Gewissens hingefahren und wusste, da muss ich jetzt hin, das ist jetzt dran für mich. Und ich habe von anderen Stories gehört, dass sie versorgt wurden von Gott und über, also total verrückte Dinge erlebt haben zu finanziellen Versorgung. Und habe gesagt, ich werde da hingehen und Gott wird das schon machen, ich werde dort einen Platz haben. Und es war auch wirklich so, irgendwann war mein Geld alle. Und dann habe ich auf einmal von einem Freund von mir $20 bekommen. Dann lagen auf einmal $20 auf meinem Platz und ich weiß nicht, wo die herkamen. Und es passte immer so, dass ich mir was zu essen kaufen konnte. Es passte immer so, dass ich genug hatte. Und ich hatte so viele tolle Freunde um mich rum, die mich auch mit Gebet versorgt haben, die mich manchmal mit Essen versorgt haben, die mit mir geteilt haben. So dass ich nie irgendwas vermissen musste. Und es war so eine schöne Zeit und es war total wertvoll. Klar, hätte ich vielleicht mehr machen können, hätte ich mehr Geld gehabt. Aber Fakt war, dass Gott einfach da war und Gott hat das einfach so geregelt, dass immer Geld da war. Und wie ich schon gesagt habe, meine Kreditkarte musste auch belastet werden und ich wusste, okay, irgendwie muss ich da hinterherkommen. Und das Schöne war, als sofort, als ich wieder zu Hause war, wusste ich, okay, ich muss mir einen Job suchen, um das auch wieder zurückzahlen zu können. Und habe einen Platz bei VW gekriegt und wie die meisten von euch wissen, verdient man da einigermaßen Geld und habe da dann als Ferienjob gearbeitet und konnte sofort meine Kreditkartenschulden abbezahlen, konnte anfangen, andere Sachen zu begleichen, die ich begleichen musste. Und es war so, dass die zu mir gekommen sind. Also ich war zwar beim Arbeitsamt und die hatten meine Daten, aber ich musste mich gar nicht bewerben, obwohl ich das vorhatte. Nein, die haben mich angerufen und haben gesagt, hey, wollen Sie bei uns arbeiten? Ich so, ja, klar. Und habe das auch jetzt durch die ganze Zeit durchgemerkt. Jetzt auch wieder sind Leute zu mir gekommen, um mir einen Job anzubieten, der richtig cool ist, der mir richtig viel Spaß machen wird. Und ich danke Gott einfach so mega dafür, dass er genau weiß, was wir brauchen und wann wir das brauchen. Und möchte euch das auch total zusprechen, dass ihr, wenn ihr vor so einer Situation steht, wo ihr sagt, oh, das klappt nie und aus meiner eigenen Kraft sowieso nicht, dann dürft ihr die Gewissheit haben, dass ihr da oben einen Papa im Himmel habt und ihr seid seine Königskinder, die Zugriff haben auf die Schatztruhen und Räume da, die ihm gehören. Und er wird da den Weg frei machen und er wird euch dort versorgen und er wird euch zeigen, wie gut er ist und welchen Weg ihr gehen müsst.
Dankeschön.
Ein drittes Ereignis, die Hirten. Sie waren ständig bei den Herden. Tag und Nacht schliefen im Zelt oder unter freiem Himmel. Sie hatten kein festes Zuhause. Außerdem auch noch einen gefährlichen Job. Da gab es Bären und Löwen und Wölfe. Und die sahen natürlich in den Schafen ein leckeres Weihnachtsessen. Ein Hirte hatte nur einen Stock oder hatte nur eine Schleuder, um diese Herde zu verteidigen. Ja, sie lebten ein raues Leben. Männer unter sich, keine Feier, keine feine Feier zumindest, immer auf der Suche nach frischem Gras für die Tiere. Und skeptisch beobachtet von den Dorfbewohnern konnte man diesen Fremden trauen. Und bei David, bei diesem König David, der hat als Schafhirte angefangen, da sieht man, der kleinste und unbedeutendste in einer Familie, der musste die Herde hüten. Und gleichzeitig war diese geringe Tätigkeit eine gute Ausbildung für das, was Gott mit ihnen vorhatte. Für nämlich Führung von Menschen und für Versorgung von Menschen. Man sieht es auch bei Mose, 40 Jahre zur Seite gestellt in der Wüste, wo er dachte eigentlich, alles ist zu Ende. Und es war seine Vorbereitungszeit bei den Schafen, beim Hüten für das, was Gott mit ihm vorhatte. Und David wurde bei seinen Schafen durch diesen Dienst zum König ausgebildet für sein Volk. Gott hat einen Plan, er hat ein Ziel, auch mit den Hirten.
In der Umgebung von Bethlehem waren Hirten, die mit ihrer Herde draußen auf dem Feld lebten. Als sie in jener Nacht bei ihren Tieren Wachen hielten, stand auf einmal ein Engel des Herrn vor ihnen, und die Herrlichkeit des Herrn umgab sie mit ihrem Glanz. Sie erschraken sehr, aber der Engel sagte zu ihnen: Ihr braucht euch nicht zu fürchten. Ich bringe euch eine gute Nachricht, über die im ganzen Volk große Freude herrschen wird. Heute ist euch in der Stadt Davids ein Retter geboren worden. Er ist der Messias, der Herr. An folgendem Zeichen werdet ihr das Kind erkennen. Er ist in Windeln gewickelt und liegt in einer Futterkrippe. Mit einem Mal waren bei dem Engel große Scharen des himmlischen Heeres. Sie priesen Gott und riefen: Ehre und Herrlichkeit, Gott in der Höhe und Friede auf Erde für die Menschen, auf deren sein Wohlgefallen ruht. Daraufhin kehrten die Engel in den Himmel zurück. Da sagten die Hirten zueinander: Komm, wir gehen nach Bethlehem. Wir wollen sehen, was dort geschehen ist und was der Herr uns zu verkünden hat. Sie machten sich auf den Weg, so schnell sie konnten, und fanden Maria und Josef und ihrem kleinen Kind, das in der Futterkrippe lag. Nachdem sie es gesehen hatten, erzählten sie überall, was ihnen über dieses Kind gesagt worden war. Und alle, mit denen die Hirten sprachen, staunten über das, was ihnen da berichtet wurde. Maria aber prägte sich alle diese Dinge ein und dachte immer wieder darüber nach. Die Hirten kehrten zu ihrer Herde zurück. Sie rühmten und priesen Gott für alles, was sie gehört und gesehen hatten. Es war alles so gewesen, wie die Engel es ihnen gesagt hatten.
Diese Hirten, diese rauen Gesellen am Rande der Gesellschaft, die erfahren als erstes von der Geburt Jesu. Sie erleben eine gewaltige Offenbarung Gottes. Eine riesige Menge von Engeln überbringt ihnen diese Nachricht. Und die Frage war: War das Einbildung? Das konnte doch keine Einbildung sein. Gott spricht durch die Engel zu ihnen. Gott muss sich uns zeigen. Damit wir an Jesus glauben können, wenn das nicht passiert, kannst du es nicht machen. Er muss uns klar machen, dass Jesus was ganz Besonderes ist. Wir brauchen deutliche Hinweise auf ihn. Und das kann sein, dass ein Freund oder eine Freundin dir erzählt, was er oder sie mit Jesus erlebt hat. Das kann eine Predigt sein hier in Flenders oder ein Lied, dessen Text dich berührt. Oder eine Lobpreiszeit, wo du merkst, dass Gottes Gegenwart da ist und dein Herz berührt. Und du merkst, jetzt bin ich nicht nur einer unter vielen. Jetzt bin ich nicht nur eine in der Masse. Jetzt spricht Gott ganz persönlich zu mir. Und das muss auch mehr sein als nur ein Gefühl. Musik spricht Gefühle an. Ja, das ist auch richtig so, das soll und darf so sein. Und gleichzeitig gilt, wenn das alles ist, wenn das nur von Musik produziert ist, dieses Gefühl, dass Gott da ist, dann ist Gott wieder weg, wenn die Musik weg ist und wenn sie verhallt. Dann war das nicht viel mehr als Einbildung. Wenn Gott wirklich zu dir spricht, dann bleibt die Gewissheit, dass es ihn gibt und dass er dich meint, auch wenn die Musik nicht mehr spielt, wenn alles still ist, wenn du allein in deinem Zimmer bist, mitten in blöden Umständen, Gott kommt zu dir. Und deshalb gestalten wir Flenders. Wir möchten einen Raum schaffen, in dem Gott zu dir sprechen kann. Und es möglich ist, Jesus zu begegnen. Also Gott kommt auf dich zu. Und jetzt bist du dran. Jetzt bist du dran. Auch heute Abend. Gehst du auch auf Gott zu? So wie die Hirten in dieser Nacht, als die Engel ihnen diese Nachricht brachten. Sie hätten auch einfach mit den Achseln zucken können und mit Verwunderung das alles abtun können. Sie hätten weiter schlafen können, weiter auf ihre Herde aufpassen. Wenn sie weitergemacht hätten wie bisher, hätten sie Jesus verpasst. Sie handeln anders. Sie machen sich auf. Sie wollen Jesus mit eigenen Augen sehen. Sie wollen sich überzeugen und vergewissern. Um Jesus zu begegnen, braucht es immer diese beiden Bewegungen. Ich höre von wem auch immer und wie auch immer von Jesus. Und dann mache ich mich auf zu ihm, um ihm zu begegnen. Und erst wenn beides zusammenkommt, wirst du Teil der Geschichte Gottes. Erst wenn du aufhörst, alles von fern zu bestaunen, erst dann wird aus einem Event-Gottesdienst, den du besuchst und genießt, ein Erlebnis, das dich auch zu Hause begleitet und trägt. Und deshalb ist auch heute Abend eine Chance für dich, aufzustehen und zu sehen, ob es wahr ist, dass Jesus für dich geboren wurde, ganz persönlich. Aufzustehen und zu erleben, auch ich kann diesen Kontakt zu Jesus schließen, dass der auch dann zu Hause hält. Die Hirten gehen verändert nach Hause. Sie können gar nicht anders, als überall von diesem Jesus zu erzählen, den sie gerade bestaunt und angebetet haben. Wir werden jetzt gleich nochmal in eine Lobpreiszeit gehen. Und dann ist das deine Chance, Jesus zu begegnen, ihm zu sagen, ich will dir begegnen, oder diese Bridge, die wir gerade gesungen haben, ich brauche dich mehr als alles sonst, weil niemand sonst stillt den Hunger, den ich habe, meine Sehnsucht, das, was mich umtreibt und was ich nirgendwo sonst finde. Also einfach ihm zu sagen, auch mitten in den Liedern, ich will dir begegnen, Jesus. Bitte komm und füll mich aus bis in mein tiefstes Inneres. Hab nicht einfach nur Spaß. Spaß ist auch gut. Aber Spaß an guter Musik zu haben, bietet dir keinen sicheren Halt in deinem Alltag. Wenn Jesus dein Herz erfüllt und berührt, wenn du dich zu ihm hinbewegst, wenn du dich von ihm erfüllen lässt, dann sprudelt das umgekehrt aus dir raus und du hast Freude und du hast Spaß, aber nicht von außen gepusht, sondern weil es aus dir heraus sprudelt. Und die Frage, willst du das haben? Freude, die bleibt mitten in schwierigen Umständen, wenn nicht alles optimal läuft oder nur wenig optimal läuft. Innere Erfüllung, die dich in Gott geborgen sein lässt. Freude, die nicht verklingt, wenn der Gottesdienst zu Ende ist, dann triff eine Entscheidung. Und ich werde jetzt gleich beten und dann dir diese Möglichkeit geben, während des Gebets eine Entscheidung zu treffen, zu sagen, ich möchte, dass Jesus mein Herz erfüllt. Und nicht nur mein Herz, sondern mein Leben. Ich bin nicht zu klein, ich bin nicht zu gering. Gott kommt auch zu mir und ich gehe ihm entgegen. Und diese drei Möglichkeiten beten oder ermutigen wir euch in jedem Flenders einfach zu sagen, Jesus, ich habe das noch nie gesagt, aber heute Abend möchte ich das tun. Jesus, komm in mein Leben und nimm mich ganz. Ich habe deine Einladung gehört, dass ich nicht zu gering und nicht zu klein bin. Und ich habe gemerkt, meine Kraft reicht nicht aus und mein Mittelpunkt sein reicht nicht aus, um wirklich zufrieden zu sein. Ich möchte mich vor dir beugen und sagen, du sollst mein Herr sein. Und ich möchte dir folgen. Und vielleicht gibt es einen nächsten Schritt in deinem Leben, zu sagen, dass Jesus dir was gezeigt hat, wo du dich abkehren musst, wo du sagst, ja, ich merke, es ist eine Richtung, wo ich denke, da ist das Glück oder gedacht hat, aber es ist alles nur Mist. Ich habe diese Erfüllung nicht gefunden, nicht gesucht habe. Und wo Jesus dir sagt, ey, lass es los, kehr um, komm zu mir. Tu Buße, sagen wir, ja, was bedeutet Umkehr? Sünde bekennen, benennen, auch wenn wir gleich mit euch beten und sagen, vergib mir und schenk mir einen neuen Weg. Und das Dritte, vielleicht bist du hier mit Schmerzen oder bist krank. Und wir wollen gerne für dich beten, dass die Fülle Gottes und seine Herrlichkeit in dein Leben kommt. Und auch in deine Krankheit und auch in deine Schmerzen. Und dann wollen wir dafür beten, dass sein Heil kommt. Und alles drei könnt ihr uns nennen, wenn wir dort draußen gleich für euch beten. Und ich möchte jetzt beten. Jesus, ich bitte dich, komm und wirke durch deinen Geist an unseren Herzen. An denen, die dich nicht kennen, die das noch nie gesagt haben, Jesus, hier bin ich. Ich will dir gehören, ich will mit dir leben. Und bitte wirke auch an denen, die immer zum Gottesdienst gehen, immer zum Flenders gehen, die immer in der Jugendgruppe sind und wo das alles so normal geworden ist und nach innen gerichtet und keine Freude mehr dabei. Und bitte zeig ihnen, dass es mehr gibt. Ich bitte dich für alle, die das Gefühl haben, ich habe keinen Platz in dieser Welt und ich habe es noch nicht mal in meiner Gruppe und in meiner Gemeinde. Und ich bitte dich, dass du Heilung gibst und Neues schaffst in unseren Gemeinschaft und auch in den Einzelnen, dass sie erfahren, du hast einen Weg mit ihnen. Und es ist gut, das anzuzeigen und zu sagen, hier bin ich. Ich möchte, dass Jesus an mir handelt. Entweder jetzt gebe ich ihm mein Leben oder ich möchte einen nächsten Schritt gehen oder ich möchte auch Gebet in Anspruch nehmen. Und dann zeig auf, ich muss das hier nicht sehen, ich sehe das sowieso nicht, weil ich geblendet bin. Aber geh einfach einen Schritt aus dir raus. Und ich lasse dir jetzt diese Möglichkeit. Und denk nicht daran, was die anderen denken von dir. Vielleicht brauchen die dein Vorbild und deinen Mut, um selber so einen Schritt zu gehen. Und dann kommt und lasst euch für euch beten und geht los. Gleich am Anfang, manchmal stehen da Schlangen da draußen, ne? Also dann müsst ihr lange warten. Also geht von Anfang an los oder bleibt erstmal meinetwegen auch im Lied und sammelt Mut bei Jesus und dann geht. Jesus, ich bitte dich für diese Entscheidungen, dass sie aus dir geboren sind. Bitte komm und segne du. Thank you.